Ich möchte jetzt gleich dort weitermachen, bei dieser entscheidenden Frage, die uns bestimmt alle sehr bewegt. Es wurde vorhin gesagt, dass es sehr gut ist und sehr vernünftig ist, sich eigentlich Krishna zu ergeben, da er ja ohnehin alles macht und da wir nicht uns ihm entgegenhandeln sollen. Und die Frage, die sich einem Devotee dann auch stellt, ist die Frage, woher weiß man oder wie bekommt man heraus, was der Plan Krishnas für ein selber im Leben ist. Darf ich mal sehen, wie Syamachandra, du diese Frage beantworten würdest? Das ist eine gute Frage, nicht? Könntest du das kurz ausführen? Man fragt den Guru wahrscheinlich, liest in den Shastras.
Genau. Fragt die Gottgeweihten, holt sich Rat.
Holt sich Rat von den Gottgeweihten. Und sieht auch, wo Krishna die Tür aufmacht, in welche Richtung. Können wir noch sehen? Ich frage mal einen Devotee, der. Mal sehen. Wirklich eine gute Frage. Manjulali. Hast du die Frage verstanden? Das ist Manjulali, die Deities verehrt. Manjulali hatte einmal mit Sadanandi zusammen ein sehr interessantes Erlebnis. Und zwar wollten Manjulali und Sadanandi Krishna, also Radha Madan Mohan, so ein bisschen mehr so drehen, dass er mehr zu Radharani schaut. Nachdem sie das getan hatten, Krishna auf dem Altar zu Radharani hingedreht hatten, gingen sie weg und machten dann andere Verrichtungen, vielleicht Blumenschmuck oder so. Und sie merkten, als sie zurückkamen, dass Krishna sich wieder zurückgedreht hatte. Dachten sie, vielleicht haben wir das ja doch nicht richtig hingedreht. Wir drehen es nochmal. Und haben den Deity Krishnas nochmal so hingedreht. Und nachdem sie zurückkehrten, merkten sie, dass Krishna sich wieder zurück dorthin gedreht hatten, wo er in der Ausgangsstellung war. Es war nicht sein Wunsch oder sein Plan. Ich glaube, ein drittes Mal haben sie es noch versucht und dann haben sie Krishna da stehen lassen, wo er stehen wollte. Später sagte dann ein Devotee, ja, wenn ihr Krishna dorthin gedreht hättet, wo ihr ihn hindrehen wolltet, hätte er direkt in die Tür geschaut. Und wer abgelenkt gewesen, wer immer rein und raus kommt im Tempel. Es ist ja so viel Verkehr. Ne? Viele Pujaris können euch sagen, dass man dass Krishna einen Wunsch hat oder einen Plan hat und sich wegdreht, wenn der Plan nicht erfüllt wird. Manjulali, may I ask you, not if you feel overwhelmed and uncomfortable, how would you find out what is Krishna's plan? Ja, Manjulali sagt, was leicht zu uns kommt und wo wir uns nicht so schwer drum bemühen müssen, das ist meistens Krishnas Plan. Mhm. Eine interessante Antwort. Mhm. Nice, thank you very much, Manjulali. Die jungen Devotees haben immer tausend Antworten und fragen mich dann, ja, aber was ist denn Krishnas Plan für mich? Ihr schweigt jetzt mal, ihr jungen Devotees. Ach, eine Frage hast du, ja? Noch nicht. Wir sammeln noch Antworten. Ich habe schon auch meine Antwort vorbereitet. Also ich will nur sehen, was noch bei älteren Devotees so da ist. Wer ist noch da? Johann.
Also für mich hat sich das letzten Jahren so dargestellt, dass es auch eine Frage von Erfahrung auf Basis von Wissen ist. Also man bekommt mit dem Wissen feinere Sinne für die Dinge, die einem im Leben geschehen. Und macht dann auch diese Erfahrungen, dass man gelenkt wird. Also Erfahrung Basis von Wissen.
Ja, das sagt Krishna in der Gita auch. Krishna sagt, zuerst kommt Wissen und dann kommt Erfahrung. Nicht, dass man ein bisschen mehr Wissen ansammelt und dann Erfahrung macht. Ich möchte hier eigentlich auch ein bisschen einsetzen. Wenn du einen Radiosender empfangen willst, musst du dich zunächst einmal auf die Sendefrequenz einstellen. Dann kannst du die Nachrichten, die dieser Sender gerade aussendet, oder das Musikprogramm empfangen. So, wenn du wissen möchtest, was Krishna von dir will, musst du auf eine gleiche Sendefrequenz von Krishna kommen. Krishna spricht zu uns in einer bestimmten Sprache, die wir hier auch verstehen können, in der Sprache der Heiligen Schriften. Viele, viele Devotees haben erfahren, wie sie Bücher aufgeschlagen haben, heilige Bücher, und dann plötzlich hörten, wie Krishna zu ihnen sprach. Es gibt richtig diese Technik in alten, auch in christlichen Traditionen, soviel ich weiß, auch in den machen das die Sufis auch, islamische Mystiker, die heilige Schrift öffnen und dann aus den Schriften, und dann aber vorher beten, bitte gib mir eine Antwort. Und dann spricht die heilige Schrift zu ihnen auf eine Art und Weise, sodass ein Wiedererkennen aus dem Gewissen herkommt. Das Gewissen sagt dir plötzlich, das ist was anderes als der Mind. Der Mind plappert hin und her und widerruft auch seine Entscheidung oder was er für richtig und für falsch hält. Aber das Gewissen ist viel tiefer und mit dieser Stimme kommt es zurück. Ja, mach das! Also meine erste Antwort auf die Frage, woher weiß man, was Krishnas Plan ist? Stell dich ein auf Krishnas Worte. Lese in den heiligen Schriften. Das zweite, was ich und chante. Das zweite ist so ähnlich, die zweite Methode, wende sich aber an Devotees. Frage Krishna, frage mehrere Devotees um eine Einschätzung deiner Situation. Shravana nennt man das. Dann der zweite Schritt. Reflektiere tief über das Gesagte. Manaha. Und der dritte Schritt ist, wende das an, was du gehört hast, und zwar in das, was dir als richtig vorkommt und was die Stimme deines Gewissens als richtig erkannt hat. Du machst dann kleine, ich würde sagen, Baby-Steps in diese Richtung. Aber ohne etwas anzuwenden, was du gehört hast, bleibt das Gehörte immer unverdaute Nahrung, was dich nicht stärken kann auf deinem Weg. Wenn du isst, musst du verdauen, sodass die Nahrung umgewandelt wird in etwas, was dich voranbringt, sodass du schneller gehen kannst. So musst du auch, wenn du spirituelles Leben führen willst, nicht nur hören und nachdenken, du musst unbedingt applizieren oder anwenden. Ganz, ganz wichtig. Also zweite Ebene, frag verschiedene Devotees und fang dann an, Dinge anzuwenden, die dir die Devotees sagen. Die dritte Ebene oder dritte Art ist bete. Seht, in meinem Leben geht es nicht darum, Wände wegzudrücken. Hoffentlich bricht das jetzt nicht gleich ein. Es geht darum, Türen zu finden. Es geht also nicht darum, dass wir alle Dinge einfach verändern. Das wird sehr schwierig sein. Sondern es geht darum, zu sehen, was für Türen uns aufgezeigt werden. Und es gibt keine bessere Methode, Türen im Leben zu finden, als darum zu beten. Wenn du betest, musst du jedoch lernen, dass deine Worte nicht verschieden von deiner eigentlichen Absicht sind. Also du darfst nicht nur mit den Lippen beten. Mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Aber noch nicht jetzt, bitte. Ich habe noch ein paar Projekte vor. Oder wie Augustinus sagt, Gott, mach mich keusch, aber bitte mich jetzt. Er hatte noch ein paar knackige Nonnen auf dem Visier.
So kann man nicht hoffen, Türen zu finden. Das war jetzt typisch von Norddeutschland. Die leben in, das ist nicht unbedingt, also, was an den Papst geschickt werden sollte, diese als interreligiöser Dialog. Nicht? Also, du musst es lernen, wenn du betest, das zu meinen, worum du betest. Deswegen lieber nicht Sachen beten, die, hinter denen du nicht bist. Mein letzter Tipp ist ein ganz verwegener Tipp. Wenn du gelesen hast, wenn du gehört hast von Devotees und angefangen hast, darüber nachzudenken und es anzuwenden im Leben, wenn du gebetet hast und du hast so eine Idee, in welche Richtung du dich fortbewegen solltest, aber bist dir nicht sicher, tue es nicht. Wenn es das Richtige war, wirst du immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand rennen, bis du merkst, ich verstehe schon. Was ich sagen will, es gibt, besonders an ein Devotee denke ich gerade, ich werde hier so sprechen, dass auf keinen Fall irgendjemand mitkriegt, von wem ich spreche. Am wenigsten der Devotee selber, über den ich jetzt sprechen werde. Das ist ein männlicher Devotee. Nur keine Sorge, ich werde solche Haken ziehen, dass keiner mitkriegt, wer das ist. Der sich schon seit ganz langer Zeit, vielleicht seit dem dreizehnten Lebensjahr, schätze ich mal, mit der Frage der Hingabe beschäftigt. Und der jetzt merkt, dass er einfach nicht so weiterleben kann, wie er lebt. Trotzdem fehlt es ihm, er hat viele Hinweise bekommen, von Devotees, von den Beispielen von Devotees, sogar von Hinweisen seines spirituellen Meisters und so weiter. Aber trotzdem fühlt dieser Devotee noch nicht die Sicherheit, wirklich das zu tun, was von ihm erwartet wird, was er eigentlich weiß, was er tun sollte. Ich würde sagen, tu es nicht. Du wirst sehen, wenn du so weiterlebst, wie du lebst, wirst du immer wieder an Hindernisse stoßen, dass du ein großes Unwohlsein bei dem erfährst, was du gerade tust. Sodass du schließlich die große Sicherheit hast im Herzen, die unauslöschbare Sicherheit, den Weg muss ich gehen. Also ich möchte sagen, lasst euch uns nicht verfrüht und vorschnell handeln, lasst uns ruhig mal nicht so handeln. Und wir werden sehen, dass wir immer wieder gegen Wände laufen, sodass wir eines Tages sagen, gut genug, ich hab's jetzt drin, ich hab's. Hare Krishna. Gut. Atma Nivedanam haben wir. Sich Krishna zu ergeben. Und es ist mir jetzt sehr, sehr wichtig mit euch, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, dass ich hier nicht zu Alex hatte eine Frage. Eine dringende Frage, wie man am Gesichtsausdruck sieht.
Nee, ich würde halt gut jetzt.
Ja, Alex, sag. Ja, ja.
Du hast gesagt, man soll beten. Das wichtigste Gebet ist eigentlich, dass Krishna uns im rein hingebungsvollen Dienst beschäftigen soll. Ist es dann noch notwendig, um andere Dinge auch noch zu beten? Oder kann man davon ausgehen, dass er dann weiß, was er für mich inszenieren muss, damit er mir die Bitte erfüllen kann?
Ja. Wir haben ja das Gebet, bitte beschäftige mich in deinem Dienst, der Hare Krishna Mantra. Alex fragt, ist es zudem noch nötig, spezifisch um etwas zu beten? Oder können wir davon ausgehen, dass Krishna weiß, was gut für uns ist? Wir können schon ausgehen davon, dass Krishna weiß, was gut für uns ist. Aber Krishna wird erst dann dir klar machen, was gut für dich ist, wenn er in dir eine Bereitschaft sieht. Deswegen ist es gut, diese Bereitschaft Krishna zu sagen. Was ich immer tue, ist, ich sage, Krishna, bitte zeig mir meine nächsten Schritte. Und ich habe mit diesem Gebet, was eine Bereitwilligkeit ausdrückt und der Wunsch nach konkreten, sehr viel konkrete Hinweise bekommen in meinem Leben. Das ist übrigens der Grund, warum ich dieses Jahr so viel im Ausland bin. Vielen von euch ist das schon aufgefallen und sie sind zu mir gekommen und haben gefragt, hast du dich endgültig von Deutschland verabschiedet? Aus für Gründen auch immer oder von der Schweiz und so. Nein, ich weiß einfach sehr genau seit letzten Kartik, dass es einen wichtigen Plan gibt in meinem Leben, über den ich erst sprechen kann, wenn er erfüllt ist. Und dieser Plan führt mich für dieses Jahr sehr in unbekannte Gefilde und so weiter. Und bin da sehr, sehr sicher. Und ihr werdet schon sehen und hören. Aber darüber spricht man eben erst, wenn es erfüllt ist. Gut, dieser Wunsch nach den nächsten Schritten ist sehr, sehr wichtig. Krishna ist da, da passieren Wunder, habe ich festgestellt. Gut, ich möchte jetzt euch vorlesen aus den Schriften von einem Devoti, einem perfekten Devoti, die sich Krishna hingibt und sich Krishna anvertraut. Ich möchte von der Prinzessin Rukmini sprechen. Rukmini Devi war Shishupal, dem Erzfeind von Krishna, versprochen worden zur Hand. Shishupal hat die ersten Worte, die er sprach, hat er gesagt, Krishna, ich finde dich nicht gut. Also in Sanskrit und mit einem anderen Wort als nicht gut. Shishupal war seit Kindesbein an ein Gegner Krishnas und ihr Bruder Rukmini hat aus politischen Gründen eine politische Hochzeit mit Shishupal anberaumt. Und am Tage vor der Hochzeit hat Rukmini, die als kleine Prinzessin schon immer den großen Narada Muni empfangen hatte, den großen Devoti Krishnas, und ihm zugehört hatte über Krishna. Diese Rukmini hatte sich erinnert an Krishna und beschlossen, am Tage vor der Hochzeit, sie wollte nicht Shishupal heiraten, sondern wenn, dann nur Krishna. Es war ein bisschen kurzfristig, wenn man das so möchte, aber sie hat sich in dieser Haltung, der Haltung einer Frau, die erkennt, dass sie in eine unmögliche Hochzeitsverbindung eingeht und die noch sich aus dieser Situation in letzter Sekunde befreien möchte. Sie hätte ja aus politischen Gründen Ja sein sagen können. Politische Gründe sind starke Gründe. Wir werden das in Gora Shiromanis neuen Roman Kali kommt lesen. Da ist auch so eine Frau, die aus politischen Gründen, die sich dann aber auch durchrafft und sagt, nein, es geht nicht. Und Rukmini war jetzt ein Tag vor der Eheschließung zu dieser Entscheidung gekommen und schrieb einen Brief an Krishna, den ich euch vorlesen möchte. Es ist ein sehr, sehr spiritueller Brief. Wir werden deswegen ein bisschen Atmosphäre machen. Mein lieber Krishna, schrieb sie, o unfehlbarer und schönster der Schönen, jeder Mensch, der über deine transzendentale Gestalt und deine transzendentalen Spiele hört, erfährt durch seine Ohren augenblicklich die Vergegenwärtigung deines Namens, deines Ruhmes und deiner Eigenschaften. Nur durch das Hören über dich fallen all seine materiellen Leiden von ihm ab und er schließt deine Gestalt in sein Herz. In seiner transzendentalen Liebe zu dir sieht er dich dann ständig in seinem Inneren und dadurch erfüllen sich all seine Wünsche. Jetzt wird sie persönlich. Auch ich habe von deinen transzendentalen Eigenschaften gehört. Vielleicht erwecke ich den Eindruck, dass es mir an Schamhaftigkeit fehlt, wenn ich meine Wünsche jetzt so offen ausspreche. Doch ich muss dir gestehen, dass du mich bezauberst und mein Herz gestohlen hast. Du magst nun denken, ich sei ein unverheiratetes junges Mädchen, dessen Charakterfestigkeit zu bezweifeln sei. Doch du, mein lieber Mukunda, bist der höchste Löwe unter den Menschen, die höchste Person aller Personen. Jedes Mädchen, auch wenn es sich noch unter dem Schutz seiner Eltern befindet, und jede Frau, sei sie auch die keuscheste der Keuschen, würde sich in der Bezauberung über deinen einzigartigen Charakter, dein Wissen, dein Reichtum und deine Stellung wünschen, dich zu heiraten. Und dann sagt sie ein bisschen später, ich bin nur für dich bestimmt. Doch wenn das, was dem Löwen zum Genuss bestimmt ist, vom Schakal gestohlen wird, so führt dies zu Gespött. Daher bitte ich dich, dich meiner anzunehmen, bevor ich von Shishupal und anderen Fürsten seines Schlages gestohlen werde. Und dann appelliert sie sehr schön an Krishna. Sie sagt, Krishna, bitte berücksichtige, wenn ich in diesem Leben oder auch im vergangenen Leben irgendwelche frommen Tätigkeiten ausgeführt habe, wie zum Beispiel Bäume gepflanzt habe zum Allgemeinwohl der Menschen oder Brunnen ausgehoben habe oder wenn ich irgendwas Gutes getan habe, wie Speisen fortgespendet habe, dann, oh Krishna, nimm ich an. Aber ich möchte dir sagen, wenn du mich nicht annimmst, dann werde ich eine Yogini werden. Ich werde allen sagen, ich werde in den Wald gehen und Entsagungen und Bußen auf dich, mich nehmen, sodass du mich irgendwann in diesem oder in hunderten von Leben für so qualifiziert hältst, dass du mich zur Frau nimmst. Entschlossenheit. Prabhupada beschreibt denn, was geschah aus dieser Prinzessin. Die schickte also diesen Brief mit einem Brahmana los. Und der fand auch Krishna auf und dann beschreibt Prabhupada. Shrimati Rukminis Herz war nur ein einziger Wunsch. Sie wartete auf Krishna und rechnete damit, dass er tatsächlich kommen würde und sie entführen würde. Es ist am nächsten Morgen, sie kommt gerade aus dem Durga-Tempel heraus und ihr Ehemann wartet. Aber Rukmini weiß im Inneren, ich warte auf Krishna. Als sie gerade einen Ring an ihrer linken Hand zurechtdrehte, schaute sie zufällig auf all die versammelten Prinzen und sah ganz plötzlich, dass Krishna unter ihnen war. Obwohl Rukmini noch nie zuvor Krishna gesehen hatte, dachte sie ja stets an ihn. Und so hatte sie keine Schwierigkeit, ihn unter all den versammelten Prinzen sofort zu erkennen. Und Krishna, das wird dann beschrieben, dem die Prinzen gleichgültig waren, fuhr ganz langsam mit seiner Kutsche aus der Versammlung der Prinzen, die also sah, wie diese Prinzessin aus dem Palast kam. Die Prinzen hatten ihn noch nicht gesehen, denn sie schauten nur auf Rukmini, die so überaus schön war, dass sie vor Beklommenheit und vor starker Begierde von ihren Pferden und Elefanten herunterfiel. Sie war also richtig schön. Nicht so, wie man das heutzutage findet, sondern richtig schön. Krishna lenkte seine Pferde dann durch. Die Prinzen sammelten sich und sahen plötzlich, da fährt ja eine Kutsche auf den großen Platz, wo die Prinzessin steht und ihrem Ehemann Shishupal entgegenfiebert. Und sie sahen, wie Krishna ganz majestätisch Rukmini, die sofort vor Begeisterung und Ekstase zitterte, auf die Kutsche half und ruhig in die versammelten Prinzen hineinschaute und ganz langsam mit seiner Kutsche fuhr. Da sagten die Prinzen, das kann doch nicht sein! Da entführt jemand vor uns den Verbündeten des starken Shishupals, Rukmini. Das darf nicht sein. Und haben in ihr, zu den Waffen, Waffenknechte und Leibburschen kommt herbei, tragt uns die Waffen und fing an, sich zu formieren und dann auf Krishna zuzustürmen. Krishna lächelte einfach. In dem Augenblick kam zwischen ihnen Balaram, der mit den Yadavas, dem Yadava hergewartet hat. Krishna lächelte weiter. Das kann doch nicht sein, haben die gesagt. Und haben ihre ihre Waffen gezogen. Krishna sagte, wir müssen jetzt ein bisschen kämpfen, Rukmini. Du wirst jetzt mein Wagenlenker werden. Hier nimm die Züge. Rukmini, natürlich. Und dann gab es eine kurze und glückselige Schlacht, an deren den Ausgang kennen wir schon. Wo die Sonne ist, da darf keine Dunkelheit sein. Wo Krishna ist, gibt es keine Opposition. Und so hat Krishna sich dem Rukmini zugewandt. Rukmini hat später im Bhagavatam einen Satz gesagt, der zeigt ihre Haltung des Atman Nivedana. Eine Frau, die es vermeidet, sich nach dem Honig deiner Lotusfüße zu sehen, gerät völlig Enttäuschung. Und so nimmt sie ihren Ehemann oder ihren Geliebten an, der doch im Grunde genommen, jetzt kurz festschneiden, ein lebender Leichnam ist, der bedeckt ist mit Haut, Schnurzhaaren, Nägeln, Haupthaar und einem Körper voll mit Fleisch, Knochen, Blut, Parasiten, Stuhl, Schleim, Gallenflüssigkeit und Luft. Nur aus Täuschung kann sie so etwas als ihren Ehemann ansehen, weil sie dich vergessen hat. Srila Vishwanatha Chakravarti macht einen Kommentar zu diesem intensiven Vers, wo er die Autorität von Rukminis Worten noch unterstreicht. Er sagt, nur derjenige kann der Ehemann werden, der alle Furcht von uns nehmen kann. Krishna ist deswegen der eigentliche Ehemann für alle Frauen zu allen Zeiten. Eine Frau, die somit einen anderen als ihren Ehemann verehrt, verehrt nur einen toten Körper. Oder Krishna. Das heißt nicht, dass wir nicht heiraten sollten. Dass Männer nicht umgekehrt auch Frauen heiraten können sollten. Das kann man natürlich umkehren. Es heißt einfach nur, dass Krishna eigentlich der eigentliche Herr von uns allen ist. Ich hoffe, dass jetzt keine Haushälter sich völlig enttäuscht fühlen über dieses Seminar und große Gewissensbisse haben und so weiter. Ihr könnt das in einem spirituellen Zusammenhang sehen. Brigitte, oder? Ja. Ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit oft verkehrt gemacht, dass wir solche Aussagen, die von einer spirituellen Ebene, auch auf die bedingten Ebene, einfach ohne sie ohne zu überlegen, editiert haben. Und nicht wissen, dass wir auf einer bedingten Ebene natürlich gut heiraten müssen. Und wir würden unserem Ehemann nicht sagen, also du lebender Leichnam, du Schnurzahn. Oder umgekehrt würden wir solche Aussagen natürlich nicht zu unserer Frau machen. Das ist, glaube ich, klar. Aber hier geht es darum, wie ein Devotee sich wirklich Krishna hingibt in einer schwierigen Situation und von Krishna angenommen wird. Das ist ja das Thema, worum es geht. Mit Atma Nivedanam. Ich möchte euch jetzt bitten, euren Brief an Krishna zu schreiben. Und zwar möchte ich euch vorher in eine bestimmte, noch zuhören bitte, nicht gleich losschreiben, in eine bestimmte Situation hineinbringen. Du bist am Abend deines Lebens angekommen. It is the evening of your life. Der Abend deines Lebens, Lars. Du bist älter geworden. Du blickst auf ein Leben zurück, in dem du viele Dinge erlebt hast, viele Bücher gelesen hast, viele Erfahrungen mit Menschen gemacht hast, von denen dich einige sehr begeistert haben, aber auch viele sehr enttäuscht haben, weil du ganz anderes erwartet hast. Du weißt, dass tatsächlich der Arzt recht hat. Du hast ungefähr noch 7 Tage höchstens zu sterben, bis zu deinem Tode. Und du bist in einem... Dir geht es nicht sehr schlecht, aber du weißt, die Energie ist raus aus deinem Körper und dein Leben ist abgelaufen. Das spürt man ganz deutlich. Sterbende wissen sehr oft, jetzt kommt the last call, der letzte Ruf kommt. Du bist in einer ruhigen Situation, sagen wir, wie die Devotees, die mir geschrieben haben, aus Kanada. Am Ozean, du hast ein Haus, fühlst dich sehr, sehr schwach. Du bist sicherlich ein bisschen traurig, dass du jetzt gehen musst, aber zur gleichen Zeit weißt du, dass du nicht mehr dagegen protestieren kannst. Jeder kriegt seinen letzten Ruf, auch du hast ihn gekriegt. Deine Lebenssituation sind geregelt. Und mir bleibt eigentlich nur noch eins, tief nachzudenken über deine Beziehung zu Krishna. Und aus diesem tiefen Nachdenken über deine Beziehung zu Krishna schreibst du Krishna. Ich selber habe diese Übung sehr oft schon gemacht, weil für mich selber das Thema Tod sehr, sehr wichtig ist. Ich halte den Tod für eines der wichtigsten Gurus oder Lehrer, der uns aufwühlen, der uns mit dem Wesentlichen, manchmal in einer Härte, wie wir es nicht gewohnt sind in unserer Kommunikation mit anderen Menschen, der uns mit dem Wesentlichsten konfrontiert. Ich glaube, Ishan, du hast auch sehr viel dem Tod zu verdanken, als jemanden, der dir Inspiration gab für spirituelles Leben. Also das ist bekannt unter spirituellen Menschen, dass wir darüber nachdenken. Und ich möchte euch jetzt bitten, it's the evening of your life, der Abend deines Lebens. Und du kannst, solltest einen Brief an Krishna schreiben über deine Beziehung. Krishna hat viel mit dir jetzt zu tun, denn du wirst ja den Körper verlassen und alles, was dir jetzt wichtig ist, hinter dir lassen. Ja? Wir haben 7 Minuten.